Liebe Schwestern und Brüder in Forthausen, zu Beginn stelle ich mich ganz kurz vor. Mein Name ist Wolfgang Sickinger. Ich war fast 40 Jahre lang evangelischer Pastor in der Kirchengemeinde Heißen in Mülheim an der Ruhr. Und seit 2 Jahren bin ich mit meiner Frau Anne verheiratet und bin im vorigen Jahr zu ihr gezogen nach Witzhelden, also hier fast um die Ecke. Ich komme heute gerne zu euch, weil die Predigt für heute schon fertig war, denn die sollte ich heute Nachmittag halten. Und als die Anfrage am Freitag kam, da passte das eben, dass ich euch heute Vormittag mit der Predigt hier aushelfen kann. Wir hören Gottes Wort, wie es geschrieben steht im Evangelium nach Matthäus im 28. Kapitel, die Verse 16 bis 20. Ich lese nach der Übersetzung Martin Luthers. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne unser Hören und Reden, lass es zu deiner Ehre geschehen. Amen. Das muss eine nicht sehr beeindruckende Versammlung gewesen sein. Damals vor fast 2000 Jahren auf einem Berg in Galiläa, in Israel. 11 Jünger waren da zusammen. 11, nicht 12. Denn der 12. Judas hatte seinen Herrn verraten und hatte sich kurz nach diesem Verrat aus Verzweiflung umgebracht. Der Anführer dieser 11 Jünger war Petrus. Und Petrus, das war derjenige, der so oft seinen Mund so voll nahm und der dann doch so wenig von dem, was er versprochen hat, umsetzte. Und so war es auch kurz vorher gewesen, er hatte seinen Herrn im entscheidenden Moment verleugnet und gesagt: Ich kenne diesen Jesus eigentlich überhaupt nicht. 2 von den 11 waren Johannes und Jakobus. Und man könnte vermuten, dass die beiden ziemliche Egoisten waren. Denn sie waren vor einiger Zeit zu Jesus gekommen und hatten gesagt: Wenn du deine Herrschaft antrittst, dann lass doch uns sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken, damit wir mit dir herrschen. Und Jesus musste ihnen klar machen: Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Ja, und Thomas gehörte auch dazu. Er war nicht dabei, als der Auferstandene Jesus Christus seinen Jüngern begegnete, und er hatte gesagt: Ich kann's nicht glauben. Ich glaube erst, wenn ich meine Finger in seine Wunden legen kann. Sonst könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und als dann der Auferstandene wieder seinen Jüngern begegnet, da sagt er zu Thomas: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Nicht sehr beeindruckend, diese Truppe von Jüngern. Und was ich am erstaunlichsten finde, das steht hier im Evangelium in einem Nebensatz. Da heißt es in Vers 17, als sie, die Jünger, ihn, Jesus, sahen, den auferstandenen Herrn, fielen sie vor ihm nieder, und jetzt kommt's, einige aber zweifelten. Ich verstehe das überhaupt nicht. Sie zweifelten noch immer. Da begegnet ihnen der gekreuzigte und der auferstandene Herr in all seiner Herrlichkeit und Macht, und einige zweifeln noch immer. Vielleicht haben sie gedacht, bilden wir uns alles das nur ein? Haben wir Wahnvorstellungen? Ist das wirklich Jesus, unser Herr, oder ist es ein Geist, der uns erscheint? So genau wissen wir das nicht. Auf jeden Fall ist diese Versammlung der 11 Jünger keine Versammlung von hohen Lichtgestalten, sondern eine Versammlung von Menschen mit ihren Fehlern, ihren Schwächen und ihren Zweifeln. Und das bringt sie uns allen nahe. Das führt mich zu der Überlegung, eigentlich könnten wir alle auch dazugehören, so wie wir nun einmal sind. Wir sind ja auch keine perfekte Gemeinde und keine besonderen Glaubenshelden. Ich könnte mir vorstellen, dass unter uns heute und hier auch einige sind, die vielleicht in ihrem Leben schon große Fehler gemacht haben. Vielleicht sind einige da, die an besonderen Situationen Schwächen gezeigt haben. Vielleicht sind einige da, die auch ihre Versprechen nicht gehalten haben. Und vielleicht sind auch einige hier unter uns, die immer noch oder ab und zu zweifeln und unsicher sind in ihrem Glauben. Menschlich ist das. Kennt jemand von euch Christen, die alles richtig machen? Ich kenne keinen. Und wenn ich zu Hause in den Spiegel schaue, sehe ich auch keinen, der alles richtig macht. Wir sind bis heute als Gemeinde keine Elitetruppe, und die 11 Jünger um Jesus waren es auch nicht. Aber eins ist entscheidend: Jesus, der auferstandene Herr, ist bei ihnen. Vielleicht waren einige von euch schon einmal zu Besuch im Elsass in der schönen alten Stadt Colmar. Da gibt es ein besonderes Museum, ein Museum um das berühmte Bild, den berühmten Altar herum von Matthias Grünewald. Und ein Teil dieses Altars, was dort ausgestellt ist, ist das Bild, wo Grünewald den auferstandenen Christus malt. Er malt ihn, wie er sich aus dem Grab, aus dem Tod erhebt. Er malt ihn vor einer großen, überhellen Sonne, und er malt ihn mit erhobenen, mit segnenden Händen. Der auferstandene Christus segnet die Betrachter dieses Altarbildes. Sehr, sehr beeindruckend. Ich finde, dazu passt, was im ersten Kapitel der Offenbarung des Johannes gesagt ist. In Vers 17 bis 18, da lesen wir: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Dieser lebendige, auferstandene Herr gibt seinen Leuten, Menschen wie du und ich, eine Zusage und einen Auftrag. Die Zusage lautet: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das bedeutet, alles gehört Gott. Alles steht in seiner Hand und der auferstandene Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist bei uns. Das ist gut, liebe Geschwister, wenn wir uns das immer wieder klar machen. Die ganze Welt, alle Mächte im Himmel und auf Erden stehen in Gottes Hand. Hier in der Gemeinde sind wir in Gottes Hand. Wenn wir zu Hause sind oder im Büro oder in der Fabrik oder in der Schule oder wo auch immer, wir stehen in Gottes Hand. Wenn jemand im Krankenhaus ist oder im Operationssaal, er oder sie steht in Gottes Hand. Die im Regierungsviertel in Berlin oder in Moskau oder in Washington, sie stehen alle in Gottes Hand. Und auch der Mensch, dessen toter Körper auf dem Friedhof beerdigt worden ist und in der Erde ruht, dieser Mensch steht und bleibt in Gottes Hand. Der allmächtige Schöpfer lässt diese Welt und lässt jeden einzelnen Menschen nicht los. Das sagt uns die Bibel sehr klar und sehr deutlich. Es ist eine Torheit, wenn Menschen meinen, sie hätten sich selbst oder andere in der Hand. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon einmal gehört oder gelesen habt. Es gibt ja sehr, sehr reiche Menschen auf dieser Welt, viele leben in den USA. Und einige dieser Milliardäre haben bestimmte Firmen gegründet, in die sie Millionen, viele Millionen von ihrem Geld stecken. Und diese Firmen versammeln die besten Forscher und Wissenschaftler mit den besten Computern und Geräten, die auf der Welt zu finden sind. Und dann gibt es ein Ziel. Sie sollen forschen und entdecken, wie das Leben der Menschen verbessert und verlängert werden kann. Einige forschen speziell an menschlichen Körperzellen. Und sie setzen all ihre Intelligenz und all ihre Kraft da rein, herauszufinden, warum Körperzellen altern und wie man dieses Altern der Zellen aufhalten oder sogar rückgängig machen kann. Man nennt das Ganze mit einem Begriff Transhumanismus. Das heißt, der Mensch soll verbessert werden. Der Mensch soll optimiert werden, auch mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, der Computer, die es heute gibt, mit ihrer Software. Das alles, damit der Mensch sich über sich selbst erheben kann, sein Leben verlängern kann, nach Belieben gesund bleiben soll, so wie er sich das wünscht. Und die Menschen, die das finanzieren und die das durchführen und die daran glauben, die meinen, sie könnten sich selbst und andere in der Hand haben. Was für eine Torheit! Dagegen steht das, was schon im Alten Testament in Psalm 103 zu lesen ist. Da heißt es ab Vers 14: Denn Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Wir Menschen, wir winzigen Staubkörnchen im riesigen Weltall, wir haben die Zusage des auferstandenen Christus: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eine größere Zusage gibt es nicht. Und mit dieser Zusage dürfen wir hoffnungsvoll und getröstet in unseren Alltag gehen, mit seinen Sorgen und mit seinen Freuden. Aber noch etwas dürfen und sollen wir mitnehmen: den Auftrag, den Jesus seinen Leuten gibt. Er sagt: Geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das gilt uns allen, euch und mir und jedem Christen. Geht hin. Jesus hat nicht gesagt: Bleibt sitzen. Bleibt sitzen und wartet mal, wer vorbeikommt. Sondern Jesus sagt: Geht hin. Das ist der Auftrag für uns als christliche Gemeinde. Und das kann zum Beispiel bedeuten: Ladet andere ein zum Gottesdienst, zur Gemeinde. Begegnet anderen freundlich und offen. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann erzählt von eurem Glauben, von dem, was euer Leben hält und trägt. Das ist nicht so einfach für uns alle. Ich denke mal, dass Jesus seine Leute gut kannte und dass er auch genau wusste um die Schwächen seiner Jünger. Und wir alle sind ja immer wieder einmal ängstlich. Wir sind auch manchmal träge und faul. Und mir und uns fallen viele Entschuldigungen ein, weshalb wir lieber sitzen bleiben, als aufzustehen und hinzugehen, wie Jesus sagt. Taufet sie und lehret sie, sagt er seinen Jüngern. Getauft sind wir alle, so denke ich. Das Lehren, das kommt ein Leben lang. Jeden Tag neu werden wir vom Wort Gottes gelehrt und lernen wir aus dem Wort Gottes. Lebenslanges Lernen, das gilt nicht nur in der Berufswelt, sondern es gilt vor allem im christlichen Glauben. Ich habe in meinem Glaubensleben vor allen Dingen zwei Dinge gelernt und lerne sie immer noch. Das erste ist: Gott erfüllt nicht jede Bitte. Wir haben ja alle so unsere Ideen und unsere Wünsche und unsere Bitten, und es ist auch richtig, wenn wir sie Gott vortragen. Aber wir haben keinen Anspruch darauf, dass Gott alle unsere Wünsche und jede unsere Bitten erfüllt. Gottes Wege sind manchmal ganz anders. Und manchmal gefallen sie mir nicht und gefallen uns nicht. Aber es bleiben Gottes Wege mit uns. Und wenn es gut geht, dann begreifen wir später, manchmal viel später, warum Gott uns diesen Weg gerade hat gehen lassen, der uns vielleicht nicht gefällt. Gott erfüllt nicht jede Bitte. Aber das Zweite, was ich gelernt habe: Gott eröffnet Wege, an die ich niemals gedacht hätte. Gott eröffnet Möglichkeiten und Wege, die mir nie eingefallen wären und einfallen würden. Und da tut sich plötzlich im Leben eine Tür auf, und das kann nur Gottes Handeln sein und nicht mein Verdienst oder meine Idee oder mein Konzept. So kann man im Leben viel lernen und immer wieder Neues lernen. Und das geschieht auch, wenn wir auf Jesus Christus hören und uns dem Wort Gottes aussetzen. Wir alle, liebe Schwestern und Brüder, sind angesprochen. Gerade weil wir keine Elitetruppe sind, als Gemeinde Jesu Christi. Wir alle haben diese gewaltige Zusage Jesu: Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Und wir alle haben den Auftrag: Geht hin und lehret und lernt. Gott sei Dank, dass Jesus Christus uns meint und uns anspricht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.